Unsere Fachgesellschaft ist gar nicht so klein. Wir haben an die 1200 Mitglieder. Es ist die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Wir sind eine recht junge Gesellschaft. Es gibt uns erst seit dem Jahr 2000, was damit zu tun hat, dass zu diesem Zeitpunkt die Fächertrennung zwischen Neurologie und Psychiatrie so weit fortgeschritten war, dass die vorher gemeinsame Fachgesellschaft für Neurologie und Psychiatrie aus beidseitigen, es war sozusagen eine einvernehmliche Scheidung. Beide Fächer haben erkannt, die Zeichen der Zeit, dass sie sich verselbstständigen wollen, und die Fachgesellschaft für Psychiatrie und Neurologie wurde aufgelassen, wurde beendet, und die beiden Fächer haben ihre eigenen Fachgesellschaften gegründet. Das heißt, wir sind 15 Jahre alt und mitten in der Pubertät, aber eigentlich nicht wirklich, sondern wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sehen unsere Aufgaben darin, neben dem wissenschaftlichen Aspekt auch, und das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich als zukünftige Präsidentin mich zur Verfügung gestellt habe. Viele von uns sind der Meinung, dass das Fach in der Gesellschaft allgemein, aber auch innerhalb der Medizin noch nicht diesen Status erreicht hat, den wir uns wünschen werden. Darüber werden Sie von mir jetzt noch einiges hören. Ich höre es immer wieder, bin Leitung einer Abteilung mit derzeit an die 60 Betten in einem Allgemeinkrankenhaus. Habe jetzt gerade die letzte Turnusärztin begrüßt, also historisch gesehen, die noch mit einem Turnus angefangen hat. Sie sagt, ich bin die Laura, die dann ausgestopft werden wird. Und führe mit diesen jungen Kollegen sehr viele Gespräche, und da bestätigt sich, dass irgendwie Psychiatrie polarisiert. Viele sagen, ich bin da, weil ich jetzt her musste, weil nirgends anders was frei war, und eigentlich habe ich mit dem, was ihr da tut, gar nichts am Hut. Ich möchte Chirurg werden, und das psychiatrische Herumgerede und diese schwierigen Menschen ist eigentlich nicht meines. Aber eigentlich ein größerer Teil findet das Fach faszinierend, findet es interessant, aber doch irgendwie eine Ausnahmestellung innerhalb der Psychiatrie und innerhalb der Medizin. Und ich glaube, das ist auch noch so. Das ist nur kurz ein Bild unseres Vorstands, nicht mehr ganz aktuell. Die Frau Primaria Miller-Reiter, die Schriftführerin, hat die Position weitergegeben an den Herrn Dr. Moritz Mühlbacher aus Salzburg, aber sonst nur, damit Sie ein bisschen einen Eindruck haben, das ist unser Vorstand. Wir haben viele Sektionen, die ich jetzt nicht so einzeln durchgehe. Es geht um Aus- und Weiterbildung. Einige Sektionen sind eigene, haben den Charakter eigener Fachgesellschaft, wie die Gesellschaft für biologische Psychiatrie. Psychotherapie ist eine ganz aktive Sektion bei uns. Sozialpsychiatrie, und Sie sehen, jeder dieser Sektionen sind wieder Arbeitsgemeinschaften angeschlossen. Das heißt, wir haben eine recht komplexe Organisationsstruktur. Es geht weiter mit Geschichte der Psychiatrie, Ethik, forensische Psychiatrie, Psychopathologie, CL-Psychiatrie und spezielle Versorgungsfelder. Speziell Geschichte und Ethik war in den letzten Jahren sehr aktiv. Es ist uns ein großes Anliegen derzeit, die Psychiatrie im Nationalsozialismus einmal wirklich, die wird von vielen Einzelkämpfern seit vielen Jahren, schon seit Jahrzehnten, aufgearbeitet, aber wir wollen das ein bisschen bündeln und auf eine gemeinsame Ebene stehen. Sie sehen noch weitere Arbeitsgemeinschaften bis hin zur Sektion 16 Ärztegesundheit. Mittlerweile gibt es auch eine Sektion 17 für Sportpsychiatrie, Sektion 15 auch eine relativ junge Sektion für transkulturelle Psychiatrie, und in Zeiten wie diesen wird das auch immer wichtiger. Also das sind so neben der Fachpolitik die vielen, vielen Arbeitsfelder, mit denen man sich in unserer Fachgesellschaft beschäftigt und die sehr viel engagierte Mitarbeiter in unserer Fachgesellschaft betreiben das. Ich möchte jetzt einmal ein bisschen allgemeiner hinschauen. Epidemiologie, Sie haben ein bisschen jetzt schon von Martin Eigner etwas gehört, das sind Daten aus Deutschland vom Jahr 2011, das sind Einjahresprävalenzen, und Sie sehen Angststörungen, Alkoholstörungen und die Depression sind die größten Säulen, und wenn man das alles zusammenzählt, dann ist ein Drittel aller Menschen in der Bevölkerung innerhalb eines Jahres von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das ist nicht wenig und manche sogar mit Komorbiditäten, das heißt mit mehreren. Es gibt eine Untersuchung, die ich irgendwann mal gehört habe, die ich leider nicht mehr finde. Falls Sie wer kennt, bitte rufen Sie mich an. Ich suche da immer, ich suche die Daten. Aber ich weiß, das ist mal in Berlin vorgestellt worden, wenn man auch die indirekt Betroffenen dazu zählt, aber gar nicht so die Nachbarn und die Weiterbekannten, sondern nur die Verwandten ersten Grades und einer der engsten vier Freunde, dann ist jeder betroffen. Das heißt, jeder hat irgendjemanden in seinem nahen Umfeld oder ist selbst irgendwann einmal im Laufe des Lebens allerdings von psychischer Erkrankung betroffen. Und wenn man weiß, dass es meistens chronische Erkrankungen sind, dass es oft schwere Erkrankungen sind, dann weiß man, dass die Betroffenheit der Angehörigen und der nächsten Freunde da auch eine durchaus große und sehr belastende ist. Auf der europäischen Ebene gibt es ähnliche Untersuchungen. Sie sehen, da stellt sich ein ganz ähnliches Bild dar. Ich gehe jetzt noch einmal kurz auf die Depression ein, weil das eine der wichtigsten und häufigsten Erkrankungen ist. Und das Problem mit der Depression ist nicht nur die hohe Prävalenz, sondern dass sie häufig unentdeckt wird. Und das sind Daten aus Deutschland, aus den 90er Jahren, wo sich wahrscheinlich nicht viel geändert hat. Da hat man untersucht, wie viele dieser depressiven Patienten auch als solche diagnostiziert wurden und unerkannt waren mehr als die Hälfte. Die tauchen durchaus auf in der Medizin, aber an anderen Orten und sehr oft in den allgemeinmedizinischen Praxen, wie Sie schon gehört haben. Aus diesem diagnostischen Defizit ergibt sich ein therapeutisches Defizit, nämlich die geringere Hälfte, die erkannt wird, wird auch noch im höheren Maße unzureichend oder gar nicht behandelt. Das heißt, die Nichtbehandlungsquote unter den bereits Diagnostizierten ist dann auch noch sehr hoch. Sie sehen, wenn man sagt, man kann von einer Volkskrankheit sprechen, haben wir da ein riesiges Problem, das auch Folgekosten verursacht. Ich glaube, das ist auch aus dem letzten Vortrag hervorgegangen. Da haben Sie schon eine Untersuchung von Martin Eigner dazu gesehen, wie viele in einer Allgemeinpraxis, dass das gut die Hälfte ist, die mit psychiatrischen Erkrankungen kommen. 30-40% in dieser Untersuchung kommen mit somatischen Beschwerden und haben in Wirklichkeit eine psychiatrische Erkrankung. Das haben Sie auch schon sehr oft gesehen. Die Frühberentungen in Österreich haben zugenommen aufgrund von psychiatrischen Erkrankungen und zwar ganz eklatant. Und das macht vielen Leuten natürlich zu Recht großes Kopfzerbrechen. Die Komorbiditätsrate, auf die möchte ich auch noch hinweisen, bei schweren körperlichen Erkrankungen gibt es sehr, sehr häufig eine Depression, die oft verkannt wird, aber relevante Auswirkungen hat auf die Compliance, auf die körperliche Symptomatik und auch auf die Prognose. Stichwort Suizid by Default, das heißt, depressive Patienten setzen zum Beispiel die Physiotherapie nach einem Schlaganfall nicht um, sind schwerer zu motivieren und haben dann einen messbar schlechteren Ausgang. Psychiatrische Komorbiditäten bedeuten auch eine höhere Mortalität. Wichtig ist mir, Depression wird dann oft als eine Art natürliche Reaktion auf eine schwere Erkrankung gedeutet, gehört aber eigens diagnostiziert und auch behandelt. Umgekehrt sind auch psychiatrische Patienten erhöht morbide, das heißt, sie haben sehr viel mehr körperliche Erkrankungen als die nicht psychiatrisch erkrankte Gruppe in der Gesellschaft. Das betrifft vor allem chronisch und schwer erkrankte wie Schizophrenie-Patienten oder auch bipolare Patienten. Und Schizophrenie-Patienten haben eine erschütternd höhere Mortalität weltweit gegenüber der Allgemeinbevölkerung. Das sind jetzt Daten zu einem ganz anderen Punkt von der WHO. Weltweit, wie viele Menschen sterben einen gewaltsamen Tod? Und Sie sehen, das denkt man vielleicht nicht, dass es so ist. Suizidtote weltweit sind genauso viele wie Kriegstote und Mordopfer zusammengenommen. Also wir reden da von einer wirklich sehr bedrückenden und großen Zahl. Wenn man es auf die Zivilgesellschaft herunterbricht und sagt, gut, Krieg und Mord sind Gott sei Dank in unseren Breiten nicht so der Fall, aber Suizidtote sind ungefähr doppelt so viele wie Verkehrstote. Also das ist auch ein Thema, das ausgeblendet wird, meiner Meinung nach, das nach wie vor tabuisiert ist, aber wo wir als Psychiater großen Handlungsbedarf sehen, auch auf der europäischen Ebene wird das so gesehen. Und wenn Sie hier schauen, aus Meta-Analysen, Vergleich, Suizidraten also Mortalitätsraten, das sind nicht Suizidversuche, wenn man schwere körperliche Erkrankungen, die auch oft mit einer erhöhten Suizidalität einhergeht, den psychiatrischen Erkrankungen gegenüberstellt, dann sieht man, dass die psychiatrische Erkrankung und vor allem die unbehandelte psychiatrische Erkrankung und hier wieder die unzureichend oder unbehandelte Depression den Hauptrisikofaktor für Suizid darstellt. Mengenmäßig gesehen von der Rate sind die Essstörungen noch drüber, aber also das sind in aller Regel schwere Anorexien, die sind aber gegenüber den Depressiven natürlich eine sehr, sehr kleine Gruppe in der Bevölkerung. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die globale Ebene gehen. Die Disability Adjusted Life Years, das sind die Lebensjahre, die verloren gehen aufgrund einer Erkrankung als Summe von vorzeitigem Tod oder aufgrund von Krankheitsjahren mit Behinderung. Das ist so ein internationales Maß für Krankheitslast. Und da gibt es ja viele Untersuchungen und Daten von der WHO. 2015 sehen Sie die fünf führenden Ursachen dieser verlorenen Lebensjahre, sozusagen ist die unipolare Depression an erster Stelle und die Alkoholsucht an vierter Stelle. Also wir sind da mit unseren Erkrankungen ganz vorne dabei. Sie sehen, das wird sich, die Alzheimer-Erkrankung in den nächsten 15 Jahren dann noch ganz an vorderste Stelle schieben, aber da ist viel Handlungsbedarf für die Psychiatrie. Bei Männern und Frauen ist es etwas unterschiedlich. Der Alkohol spielt mehr Rolle bei den Männern, die Alzheimer-Demenz mehr bei den Frauen, weil die einfach eine höhere Lebenserwartung haben und das mehr erleben. Im Jahr 2030 wird auch das sich verschieben. Alkohol sucht Platz Nummer eins bei den Männern. Also da haben wir einen riesigen Handlungsbedarf, aber auch was die Depression und die Alzheimer-Erkrankung betrifft. Welche Ärzte oder welche Helfer werden aufgesucht in den einzelnen Ländern und stehen zur Verfügung in verschiedenen EU-Ländern? Der rote Pfeil ist Österreich, die große blaue Säule sind die Allgemeinmediziner, die rote Säule ist der OECD-Schnitt. Sie sehen, Allgemeinmediziner spielen überall in der Versorgung psychisch Kranker eine überragende Rolle und das wird auch in Zukunft so sein. Aber die kleinen Säulen, die hellblauen, sind Psychiater und die mittelblauen Psychologen. Da sehen Sie doch, dass die in Österreich verschwindend klein sind. Das heißt, wir haben zu wenige Psychiater und auch zu wenige Psychologen und Psychotherapeuten für die Versorgung der Bevölkerung und sind deutlich schlechter gestellt als viele andere europäischen Länder. Hier sehen Sie Psychiater pro 100.000 und da sehen Sie auch, dass Österreich unter dem roten Balken im unterdurchschnittlichen Bereich, der große blaue Balken in der ersten Zeile ist das Paradies der Psychiater, die Schweiz. Und hier sehen Sie, dass sich ein ähnliches Bild zeigt bei den psychiatrischen Nurses, also bei den Pflegekräften, die ja auch in der Versorgung eine riesige Rolle spielen. Also in Österreich sind wir nicht überragend gut aufgestellt. Es gibt nun Daten über psychiatrische Betten, wo sich was Interessantes ergeben hat, nämlich in den OECD-Berechnungen sind wir mit 78 psychiatrische Betten auf 100.000 Einwohner jetzt so im Mittelfeld und nach den eigenen Daten, die in Österreich vorliegen, nämlich vom GÖK aus dem gleichen Jahr 2013 und vom Bundesministerium, haben wir 41 Betten für Allgemeinpsychiatrie, 10 Betten für Abhängigkeitserkranken, 4 Betten für Kinder-Jugendpsychiatrie pro 100.000 Einwohner. Das heißt, wir sind da eher ganz im unteren Feld und auch das spüren die Menschen, die voll niedergelassen sind, täglich in ihren Praxen. Das ist nur, um Ihnen wieder auf die Fachgesellschaft ein bisschen einen Hinblick zu geben. Wir haben alle diese Dinge auch den entsprechenden Entscheidungsträgern mitgeteilt und auch entsprechende Schreiben verfasst und werden es auch in Zukunft. Auf die wirtschaftliche Ebene nur zwei Bilder. Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Die DALIS aufgrund neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen zusammengenommen. Weltweit sehen Sie, dass da je dünkler, desto mehr, ja, dass da großer Handlungsbedarf ist. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie die Budgets ausschauen. Also die Dunkelrot ist da in Skandinavien. Ja. Dann gibt es ein paar rosa Flecken und sehr viel blassrosa und noch mehr weiß. Das ist die Landkarte der psychiatrischen Versorgung weltweit. Und da ist noch viel zu tun. Und da geht es um sehr viel, es geht um Leben, es geht um Gesundheit. Bitte erinnern Sie sich an die Daten der WHO, die ich Ihnen gezeigt habe. Das werden die führenden Krankheiten weltweit sein und da muss ein Umdenken entstehen, wenn wir dann nicht in eine wirklich schwere Versorgungsnot, die jeden direkt oder indirekt treffen wird, hineinrutschen. Das zweite Thema, das ich Ihnen noch ein bisschen nahe bringen möchte, weil es ganz, ganz eng damit zusammenhängt, ist Stigma. Stigma, Barriers to Care, fokussiert man, dass es schwierig ist, für den psychiatrischen Patienten zu seiner Hilfe zu kommen. Aber auch diese Daten, winzige Budgets für riesige Krankenlast, haben mit Stigma sehr, sehr viel zu tun. Stigma im Sinne von nicht, dass man etwas schlecht ansieht, sondern einfach, dass man es ausgrenzt, dass man es nicht wahrnimmt. Deswegen möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zum Thema Stigma sagen. Auf der Ebene des Einzelnen bedeutet das psychische Kranksein sehr viel Angst. Angst vor den sozialen Folgen und die ist nicht unberechtigt. Angst vor Folgen in den Beziehungen, im Beruf, Unverständnis und eben stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden, weil ich dazu stehe, eine psychiatrische Erkrankung zu haben. Das hat aber oft ganz handfeste finanzielle Folgen, dass die Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, dass die Partnerin sich trennt, dass sie damit die Wohnung verlieren. Also existenzielle Folgen sind durchaus nicht unberechtigt zu fürchten, wenn wir uns um diese Menschen nicht ausreichend kümmern. Es gibt viele, viele Untersuchungen aus verschiedenen Arbeitsgruppen über die Einstellung zu psychisch Kranken und Sie sehen, Schizophrenie und Depression werden in einer sehr großen Befragung aus Deutschland mit verschiedenen Dingen in unterschiedlichem Ausmaß in Zusammenhang gebracht. Sie seien unvorhersehbar in ihrem Verhalten, haben keine Selbstkontrolle, sind ängstigend, sind aggressiv, sind potenziell gefährlich, und vermitteln ein Gefühl der Unsicherheit. Und Sie sehen, das ist vor allem bei der Schizophrenie ganz ausgeprägt. Also 40% finden Schizophrene sehr ängstigend. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen, ja, wenn man die medialen Berichterstattung, aber warum sich Menschen vor Depressiven fürchten, ja, geht mir als Psychiaterin nicht wirklich ein, aber es ist so. Es wird einfach zwischen den psychiatrischen Erkrankungen nicht ausreichend unterschieden, das ist, glaube ich, der Punkt. Es gibt verschiedene Ebenen der Stigmatisierung, für die ich Sie gerne sensibilisieren möchte. Die öffentliche Stigmatisierung meint Vorurteile, Stereotypen, wie sie sich in diesen Befragungen abbilden. Aber es gibt auch die internalisierte Stigmatisierung. Die Patienten fühlen sich selbst minderwertig, weil sie eine psychische Erkrankung haben, weil das Vorurteil besteht, sowas bekommt man nur, wenn man sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, wenn man eine schwache Persönlichkeit ist und Ähnliches. Unfreundlichkeit und Ausgrenzung erleben auch die Familien der Betroffenen. Das erlebe ich in meiner Arbeit fast jede Woche. Angst vor der Etikettierung. Ein Kollege saß erst kürzlich wegen einer schweren Depression und Suchterkrankung. Er kann sich bei uns nicht aufnehmen lassen, weil das Etikett, er war mal auf einer Psychiatrie, würde er als großes Karrierehindernis sehen, was es wahrscheinlich wirklich nicht ist. Zumindest nicht innerhalb des Krankenhauses, wie ich es erlebe. Also die Ängste sind sicher größer als die Realität, aber die Realität ist schon auch da. Und die strukturelle Diskriminierung, die habe ich Ihnen, glaube ich, schon gezeigt, dass einfach für die Behandlung psychischer Erkrankungen, für die Rahmenbedingungen des Lebens mit psychischer Erkrankungen bei weitem nicht die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, von der Gesellschaft, von der Politik, wie für somatische Erkrankungen. Ein Beispiel von vielen, das mich sehr geärgert hat, wo ich diesem Mentalcoach, was immer sowas ist, auch geschrieben habe, der in der Kronenzeitung am Sonntag, man soll sowas nicht lesen, tut man sich nur ärgern, eine Glosse geschrieben hat, die lustig gemeint war, nämlich wie soll man als normaler Mensch damit umgehen, wenn einen jemand kritisiert oder ärgert. Man soll sich doch vorstellen, das ist ein Mensch, der begegnet einem nicht zum Beispiel in der Arbeitswelt, sondern auf einer Psychiatrie. Den würde man dann nicht ernst nehmen, dann nimmt man das ganz locker. Also das fand ich als eine der übelsten Stigmatisierungen. Schlimmer als die ich Ihnen jetzt zeige noch, weil die unbewusste Stigmatisierung, das war einfach ist so lustig, wer auf der Psychiatrie ist, ist ja nicht benannt, den braucht man nicht ernst nehmen, steht wörtlich in diesem Artikel. Und das habe ich ihm auch geschrieben, dass unbewusste Stigmatisierung und öffentliche Stigmatisierung und Ausgrenzung, also Sie haben hier einige Beispiele für diese Manifestationsformen, die so ganz unschuldig daherkommen. Die Betroffenen leiden durchaus darunter, unter dem Zerrbild in den Medien und unter den strukturellen Diskriminierungen, den Barrieren und so weiter, brauche mich da nicht wiederholen. Die Rolle der Medien ist nicht zu gering zu schätzen, wenn man als engagierte Psychiaterin, die diesem Fach zu seinem Recht verhelfen möchte, die Zeitungen liest, Filme anschaut und so weiter, stolpert man jede Woche über irgendetwas. Das sind internationale Medien, aber in Österreich, ich meine, sie lesen auch fast täglich solche Schlagzeilen, nicht nur in der Yellow Press. Es wird vielleicht im Standard und in der Presse anders ausgedrückt, als ihrer bedroht Fahrgäste mit Samurai-Schwert, aber psychisch kranker steht dann halt. Das macht es auch nicht besser. Also hier, da könnte ich Ihnen seitenlang Beispiele geben. Es geht auch anders. Jack Nicholson hat sich weiterentwickelt innerhalb von 40 Jahren. Der Film Eine Folge über das Kuckucksnest ist noch immer ein Film, der in den Köpfen drinnen ist. Da gibt es ein paar Bilder, die haben sich unauslöschlich ins öffentliche Bewusstsein eingeprägt und viele Menschen glauben noch, so geht es zu auf einer Psychiatrie. Was ausgeblendet wird, diesen Film hat Milos Forman in den 70er Jahren gemacht, der wurde auch preisgekrönt, ist auch gut gemacht, beruht auf einem Buch, das im Jahr 1962 erschienen ist. Das heißt, der Ken Casey hat das in den 1962 geschrieben, war ein Bestseller und bezieht sich darauf auf Erfahrungen, die er gemacht hat mit einer Psychiatrie in den 50er Jahren, wo Experimente mit Menschen gemacht wurden. Ja. Und das wurde sozusagen hineingenommen, aha, so ging es in den 70er Jahren zu, da war das sicher schon alles ganz anders und jetzt ist es noch einmal ganz anders, aber wir schleppen diese Bilder im öffentlichen Bewusstsein noch mit. Aber auch filmisch kann man es anders machen, weiß nicht, wer den Film Besser geht's nicht kennt, wo ein psychisch Kranker, der durchaus nicht ohne Ecken und Kanten ist und problematisch ist und auch nicht immer nett ist, sondern so gezeigt ist, wie psychisch Kranke manchmal sind, trotz allem als Sympathieträger funktioniert, wo seine Probleme sehr sympathisch dargestellt sind in Form einer Filmkomödie. Und dafür gibt es viele Beispiele. Leider sind die Positivbeispiele deutlich weniger als die Negativbeispiele, aber only bad news are interesting news oder good news. Mittlerweile werden Filme gerne auch Oscar gekrönt, die psychisches Leid in einer sehr emotionalen, bewegenden und nicht diffamierenden Weise darstellen. Da sehe ich einen Fortschritt und Carrie Fisher ist ein Beispiel für viele, viele Prominenten, die in ihrem Fall zu ihrer bipolaren Störung steht und damit auch in die Medien geht. Catherine Zeta-Jones kennen Sie auch und viele, viele andere. Und das sehe ich schon alles als Silberstreifen am Horizont. Gut, das sind Stars, aber das sind nun mal Menschen, die etwas gut transportieren können. Ich komme jetzt schon zum Schluss und weise zum Schluss noch einmal auf einen WHO-Bericht hin. Gibt jetzt einen EU-Bericht mit ähnlichen Inhalten. Der Bericht kommt 2008 zu folgenden Ergebnissen. Es sind Fortschritte zu erzielen, vor allem gibt es zunehmend doch wohnortnahe Angebote. Ich komme aus einem sehr ländlichen Gebiet, da hapert es noch viel, aber es sind auch die Verkehrswege sehr lange, also gerade dort wäre es wichtig. Die Beteiligung der Patienten und deren Betreuer in der täglichen Praxis, Trialog, Tetralog ist ein Riesenthema, schreitet langsam, aber doch voran. Vieles, was voranschreitet in der Psychiatrie, geht zwei Schritte vor und dann wieder einen Schritt zurück, aber es geht voran. Es gibt eine große Bandbreite in den einzelnen Ländern und es herrscht ein Mangel an vergleichbaren Informationen und Daten. Eine konsequente Linie in Praxis und Ausbildung konnte die WHO nicht entdecken. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt für uns alle noch viel zu tun. Das war jetzt kein Beitrag, wo nur Lösungen präsentiert werden, sondern sehr viel mehr Probleme. Aber das ist das Spannungsfeld. Sie alle arbeiten im medizinischen Feld an unterschiedlichen Stellen. Ich wollte Ihnen das gerne ins Gedächtnis rufen, dass Sie um unsere psychiatrischen Patienten, wir brauchen die Unterstützung auch der Allgemeinmedizin, auch der anderen Fächer und würden uns wünschen, als gleichwertiges medizinisches Fach von Ihnen allen gesehen zu werden. Vielen Dank.